NZZ Megaherz. Staffel 3. Besser schlafen. Schlafstörung ist eine Volkskrankheit geworden. Die Gesundheitsbefragung des Schweizerischen Bundesamts für Statistik zeigt, ein Drittel der Bevölkerung leidet unter Schlafstörungen. Berichtsjahr 2022. Vielleicht liegt das daran, dass man heute genauso wie bei der mentalen Gesundheit offener miteinander über die Insomnie spricht. Vielleicht liegt es auch daran, dass es heute mehr Studien dazu gibt, die medial thematisiert werden, wie schlecht wir alle schlafen. In der Kunstwelt ist Schlaf aber schon seit längerem ein Thema, mit dem sich Kunstschaffende auseinandersetzen. Der Zustand im Unbewusstsein. Hallo, Meng Tian hier. Ich habe heute die Schriftstellerin Theresia Enzensberger zu Gast, die sich in ihrem Buch «Schlafen» umfassend mit dem Thema auseinandersetzt. Ein Essay, der den Schlaf philosophisch, faktenbasiert, mit persönlichen Erlebnissen bereichert, aber auch literarisch bearbeitet. Theresia, willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Theresia, ich habe gesehen, du warst neulich für eine Writers Retreat oder eine Künstlerresidenz in Los Angeles.
Ja, genau, ich war im Thomas-Mann-Haus.
Wie lange warst du dort?
Da war ich 3 Monate.
Hast du dort gut schlafen können?
Das fragen natürlich dann immer alle. Ja, ich hatte da eine ziemlich gute Phase. Am Anfang dachte ich, es liegt vielleicht am Jetlag, weil wenn man nach Amerika fliegt, dann hat man ja den, wo man dann ganz früh ins Bett will und früh aufstehen will.
Aber das geht ja nur für die ersten paar Tage.
Genau, das kann nicht sein, dass das 3 Monate dauert. Nein, aber die Wahrheit ist, ich habe einfach immer mal wieder gute Phasen und schlechte Phasen und das war, glaube ich, vielleicht sogar einfach Zufall. Aber ich habe sehr gut geschlafen in Thomas Manns altem Haus.
Ein bisschen mehr bohren will ich. Also so von wegen, meinst du, das liegt am Wetter, am Klima, an Luftfeuchtigkeit, am Essen, am Ambiente von der Stimmung?
Also die Ursachenforschung habe ich schon lange aufgehört, weil das macht man dann vielleicht so im ersten Jahr, dass man versucht herauszufinden, was genau es ist. Ich habe auch irgendwann aufgehört zu trinken, zum Beispiel einfach, weil ich gehört habe, dass das sich schlecht auswirken kann auf den Schlaf. Das hat auch nicht geholfen. Aber,
okay, also trinken Alkohol, meinst du?
Ja.
Komplett?
Ja, also irgendwie habe ich nie wieder richtig angefangen. Also das war jetzt gar nicht so eine furchtbare Abstinenzgeschichte oder so, aber genau, das hat auch am Ende nicht geholfen. Also es gibt viele Sachen, die probiert man so aus und dann helfen sie manchmal oder kurz oder dann wieder nicht oder so. Deswegen, wie gesagt, irgendwann habe ich aufgehört mit der Ursachenforschung, weil da macht man sich ja auch nur noch verrückt.
Ja, das ist so. Aber vielleicht probieren wir es mehr mit Beschreibung. Korrigier mich, wenn ich das falsch verstanden habe, aber du scheinst am meisten Probleme zu haben mit Einschlafen.
Ja, nee, das ist richtig.
Magst du ein Beispiel machen, was passiert, wenn du dich zum Schlafen hinlegst? Was machst du und wie lange brauchst du und was geht dir da durch den Kopf?
Ja, also ich meine, man hat natürlich dann Schlafhygiene und da gibt es ja auch so gewisse Regeln. Man soll zum Beispiel keine Bildschirme benutzen, 2 Stunden vorm Einschlafen. Fällt natürlich uns allen schwer, ist aber, finde ich, einleuchtend. Warum? Deswegen, ich lese einfach ein bisschen. Es ist jetzt nicht, ich habe kein großes Ritual. Ich habe das Problem, dass wenn ich nicht einschlafen kann, dass ich dann auch nicht jemand bin, der bei dem das besonders hilft, aufzustehen und da rumzulaufen. Oder, weil das ist das, was dann Schlafmediziner gerne empfehlen, dass man sozusagen nochmal aufsteht und was liest. Aber ich weiß nicht, ich denke immer, die haben ein komisches Literaturverständnis, weil das ist ja so spannend zu lesen. Ich könnte auch einfach die ganze Nacht lesen, aber dann schlafe ich ja nicht.
Durchschnittlich brauchst du eher 10 Minuten, eher 3 Stunden zum Einschlafen?
Es ist ganz unterschiedlich. Also wenn ich so eine schlechte Phase habe, dann kann es schon mal bis um 4, 5 dauern und auch mehrere Tage hintereinander, ja.
Wow. Und dann ist man eigentlich fast die ganze Zeit im Delirium-Zustand.
Ja, also am ersten Tag funktioniert man ja noch ganz gut. Das ist also fast so ein bisschen wie so, kriegt man so einen Adrenalinstoß oder so. Aber an Tag 4 wird es dann schon schwierig.
Ist das der Grund, wieso du das Buch schreiben wolltest, dass du umfassende Recherche dazu machen wolltest, damit du dein eigenes Problem bekämpfen kannst?
Nee, sogar im Gegenteil. Ich habe gedacht, oh je, wenn ich mich jetzt damit so viel beschäftige, wird es vielleicht schlimmer. Aber Nee, ich habe mich damit beschäftigen wollen, weil ich es so interessant finde und weil ich habe 2016 schon mal so eine Reportage geschrieben, wo ich auch ins Schlaflabor gegangen bin und da habe ich mich viel berufen auf ein Buch von Jonathan Crary, das ist glaube ich 2013 erschienen, das heißt 24/7. Jonathan Crary beschreibt sehr schön und klug den Zusammenhang zwischen Schlaf und Kapitalismus. Und dass eben der Schlaf sowas ist wie so eine Lücke, in der man nicht konsumieren kann, in der man nicht überwacht werden kann. Das war damals natürlich besonders relevant, weil das war kurz nach dieser Snowden-Geschichte. Also hat er deswegen viel darüber nachgedacht, in der man nicht konsumieren kann, in der man aber auch nicht arbeiten und produktiv sein kann. Und insofern, so versteht Crary das ein bisschen so als die Antithese zum modernen Kapitalismus. Und das hat mich beschäftigt. Und genau, dann habe ich damals diese Reportage geschrieben. Und dann gibt es jetzt eben eine Reihe bei Hansa Berlin, die heißt Leben. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich mitmachen will. Und ich habe gesagt, ich würde aber gerne über den Schlaf schreiben.
Aber stimmt das denn, was er sozusagen sagt, dass man nicht produktiv ist im Schlafzustand? Also im Schlafzustand wahrscheinlich wirklich nicht, aber stimmt das auch für die Kunstwelt? Hängt denn nicht Inspiration mit Kreativität und Schlaflosigkeit oder Schlafprobleme vielleicht auch ein bisschen zusammen? Oder siehst du einen Zusammenhang dort?
Ich glaube, es gehört zum Teil, es ist ein Teil des Problems, dass wir versuchen, den Schlaf sozusagen nutzbar zu machen oder als was Produktives anzusehen, weil das ist ja eben genau nicht. Aber es gibt etwas, das heißt Hypnagogie, da schreibe ich auch drüber in meinem Buch. Das ist so der Zwischenzustand, wenn man kurz vorm Einschlafen ist und da gibt es so eine Art Halluzination, die Schlafforscher nennen das lustigerweise auch den Tetris-Effekt, weil da so viele Sachen, die vom Tag übrig sind, noch so hochkommen. Und wenn man viel Tetris gespielt hat, kann man sich ja vorstellen, dann geht das weiter im Kopf. Genau, und da gibt es KünstlerInnen und Künstler, also zum Beispiel Edgar Allan Poe fand das ganz toll, diese Halluzinationen. Oder Beethoven hat auch gesagt, er hat da viel Inspiration hergeholt. Ich finde es eher ein bisschen unheimlich, ehrlich gesagt. Ich mag das nicht so gerne. Also mich da so, das so zu beobachten, das hält einen irgendwie dann auch vom Schlafen ab.
Also ich wollte zwar gerade fragen, hast du schon mal selber was machen können in diesem Zustand oder hast du schon mal profitiert von diesem Zustand?
Nee, ich glaube eben, dass es, weil es das Gegenteil ist, weil eben der Schlaf nicht produktiv ist, auch nicht künstlerisch produktiv. Und deswegen, wenn man dann so anfängt, irgendwelche Sachen zu sehen und so, das ist ja das Gegenteil von Schlafen.
Mhm. Kennst du Leute in deinem Umkreis, die das aber anders sehen?
Nee, fällt mir jetzt niemand ein, aber so viel habe ich jetzt auch, also ehrlich gesagt, ist nicht so das erste Thema Hypnagogie, das einem so einfällt.
So, hey, hast du gestern irgendwas halluziniert und dann draußen Kunst gemacht oder so?
Ja, genau, also zumindest hat mir das noch niemand erzählt von sich aus.
Würdest du das aber machen, wenn du wüsstest, du hättest garantiert den besten Einfall deines Lebens in diesem Zustand, würdest du denn leiden für die Kunst?
Ich würde der Sache nicht trauen. Also weil immer, wenn man denkt, man hat den genialsten Einfall gehabt, dann stellt sich das meistens als falsch heraus.
Also es gibt keine Abkürzungen.
Ja, und ich habe auch ein pragmatisches Verhältnis sowohl zur Kunst als auch zur Arbeit. Also ich finde, für beides sollte man nicht leiden.
Sondern?
Naja, ich meine, im besten Fall sollte man, das ist natürlich irgendwie eine sehr privilegierte Sicht, dass man es, im besten Fall sollte man es genießen, aber mindestens sollte man es so reduzieren können, dass man sein Leben genießen kann.
Theresia Enzensberger ist 1986 geboren. Sie wuchs in München auf und studierte Filmwissenschaften in New York. In 2014 gründete sie das Blog-Magazin, das mit dem Deutschen Medienpreis Lead Award ausgezeichnet wurde. 2017 erschien ihr Debütroman Blaupause, der in mehrere Sprachen übersetzt wurde. Auf See, ihr zweiter Roman, wurde für den Deutschen Buchpreis nominiert. Ihr Essay Schlafen, über den wir hier sprechen, erschien im Mai 2024. Theresia, in deinem Buch sind ja, wie du auch jetzt sagst, viele eigentlich Anekdoten, Fakten. Wie bist du eigentlich vorgegangen für die Recherche zu dem Buch?
Also ich habe viel gelesen. Ich muss aber sagen, ich habe natürlich auch Studien gelesen, hauptsächlich dann, wenn es für ein Argument mich interessiert hat. Also Ich habe nicht versucht, einen Überblick über die moderne Schlafforschung zu geben oder so, sondern ich bin eigentlich eben eher, ich komme vom Politischen und habe deswegen eher Theorie gelesen und Philosophie und so und versucht, mich in so Teilgebieten näher vertraut zu machen, auch mit Konzepten. Also zum Beispiel gibt es einen Teil, da geht es um Sozialdarwinismus und Eugenik und dann musste ich nochmal für mich klarkriegen, was ist denn eigentlich der Unterschied.
Was ist der Unterschied?
Ist kompliziert. Ich habe mich am Ende, also da kann man jetzt bestimmt, könnte man bestimmt akademische Abhandlungen drüber schreiben und ich möchte das jetzt auch nicht angreifbar machen, aber für den Schlaf, was für den Schlaf relevant ist oder für mein Argument relevant war, ist, dass der Sozialdarwinismus irgendwie so ein Paradox in sich trägt, weil es auf der einen Seite darum geht, dass es Dinge gibt, die biologisch vererbt sind und deswegen determiniert und unabänderbar. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es auch Eigenschaften in der Sicht des Sozialdarwinismus, die erworben werden, also zum Beispiel durch mangelnde Tüchtigkeit. Und dann, das heißt, dass man das sozusagen dann der Person selbst wieder zu Lasten legen kann, weil wenn sie sich nicht tüchtig genug war und so. Während die Eugenik ist, glaube ich, eher so, dass es da rein um Sachen geht, die biologisch determiniert sind und die vererbt oder nicht vererbt werden. Das ist aber jetzt sehr kurz gegriffen, ne? Also
ja, absolut. Und das ist natürlich sehr eine neutrale Sicht. Und also man muss natürlich auch keine Haltung zeigen oder keine Seite da annehmen, was man eher glaubt. Vielleicht ist es auch kontextabhängig und wo man sich befindet und in welchem Zeitraum. Aber eben, also im Sinne von Nature oder Nurture, also wie viel kann man wirklich beeinflussen und wie viel ist eigentlich schon deterministisch so vererbbar?
Ja, und was ich interessant fand, also was ich festgestellt habe, als ich so über den Schlaf gesprochen und gelesen habe, ist, dass es auf der einen Seite werden so Schlafprobleme als was sehr Individuelles gesehen, also irgendwie auch so ein bisschen dein Problem, wenn du es nicht, du hast nicht das richtige Heilmittel gefunden, du hast nicht die richtige Technik gefunden. Also das ist irgendwie wie so leistungsorientiert. Wenn du es nur richtig machst, dann kannst du schlafen. Und da gibt es auch eben, Arianna Huffington hat so ein Buch über den Schlaf geschrieben, wo sie den Tipp gibt, man soll doch sein Smartphone abends ins Bett bringen, damit man am nächsten Tag genauso ausgeruht aufwacht wie das Smartphone mit so aufgeladenen Akkus. Also da steckt sozusagen drin, wenn man es nur richtig macht, dann kann man auch richtig und produktiv schlafen und so schlafen, dass man am nächsten Tag wieder arbeiten kann. Mhm. Also darum geht es dann am Ende des Tages. Es werden nicht die gesellschaftlichen Umstände als problematisch für den Schlaf gesehen, sondern eben das, was man individuell macht. Und auf der anderen Seite ist es ja schon sehr normiert, so wie wir schlafen sollen. Also das ist dann sozusagen wie auch ein Widerspruch, weil genau, auf der einen Seite ist es individuell, auf der anderen Seite soll man aber bitte 8 Stunden schlafen oder 6 bis 8 Stunden und mit einem Partner oder einer Partnerin in einem Bett mit oder allein in einem Bett, aber zu bestimmten Tageszeiten und so weiter. Also es ist ja ziemlich, und alles, was davon abweicht, wird als pathologisch gesehen oder als Problem mindestens. Mhm. Ja.
Also da fällt mir ein Beispiel ein. Meine Nachbarin hat mal in der Nacht eigentlich einen Notfall, wo sie dann den Notarzt rufen musste und sie lebt alleine. Und also in dem Moment, wenn sie das Handy nicht bei sich gehabt hätte, sondern das Handy zum Bett gebracht hätte und zum Schlafen gelegt hätte, dann hätte sie gar nicht anrufen können. Also sie hatte wirklich einen Schwächeanfall und sie konnte sich nicht mehr bewegen. Okay. Und da musste wirklich ein Krankenwagen kommen und wirklich gerade die Tür einschlagen und sie retten, weil sie konnte ja auch in dem Moment niemand anders anrufen, weil niemand zu Hause war. Also es ist eigentlich auch ein Privileg, wenn man das so sagen kann, dass man das Handy einfach so beiseite legen kann.
Ja, das stimmt.
Warum ist deiner Meinung nach denn trotzdem so viel Faszination da in der Kunstwelt mit dem Thema Schlaf? Oder beobachtest du das überhaupt?
Ja, das ist auch ein bisschen paradox, weil eigentlich hat der Schlaf ja gar keinen Inhalt. Also ich sage auch öfter mal, der Schlaf ist eine phänomenologische Lücke, weil man kann, ja, weil da ist ja kein Bewusstsein, also ist da auch wenig zu beschreiben. Und das heißt, ganz viel in der Kunst geht eigentlich um den Traum zum Beispiel oder um Zwischenzustände, also zum Beispiel das Schlafwandeln, da schreibe ich auch drüber, dass die Schlafwandeln in so Schauerromanen und Gothic Novels eine große Rolle spielt. Oder eben, also der Zombie als Figur der Schlaflosigkeit, über den habe ich auch ein bisschen geschrieben. Oder was es natürlich auch gibt, ist so der Schlaf als Metapher oder als todesähnlicher Zustand. Also genau. Und ich meine, warum sich die Kunst damit viel... Ich würde sagen, ich meine, die Kunst beschäftigt sich mit allem und das ist ein Grundbedürfnis. Das heißt, das kommt natürlich viel vor.
Mhm.
In unserem Leben.
Ja, absolut. Und so wie sich die Kunstwelt damit beschäftigt, beschäftigt sich natürlich auch der Kapitalismus damit. Also so von wegen Schlafindustrie. Du schreibst in deinem Buch auch darüber. Was waren so Erkenntnisse, die dich vielleicht verblüfft haben bei der Recherche?
Also ich hatte schon den Verdacht, dass es eben auch durchaus gesellschaftlich beeinflusst ist, wie gut wir als Ganzes schlafen, aber das dann doch so klar repräsentiert zu sehen in manchen Studien. Also es gibt zum Beispiel Studien darüber, dass sowas wie Bildungsabschluss, Arbeitsverhältnis, sogar Geschlecht Auswirkungen haben darauf, wie gut wir schlafen. Also Frauen schlafen durchschnittlich schlechter als Männer.
Ja, das ergab auch die Gesundheitsbefragung in der Schweiz.
Ah ja, ja, genau. Menschen mit weniger Einkommen schlafen schlechter und so weiter. Also da sozusagen so Diskriminierungserfahrungen sich auch auf den Schlaf auswirken. Das fand ich interessant, dass man das so klar darstellen kann. In der Medizinanthropologie sagt man auch soziale Determinanten der Gesundheit. Also sozusagen, das ist durchaus ein anerkanntes Konzept, dass sich Dinge auf unsere Gesundheit auswirken. Sowas wie Stress zum Beispiel ist ein ziemlich klarer Link. Also weil das natürlich alles, was einem passiert, Stress auslöst. Aber Stress ist ein ganz eindeutiges physiologisches Merkmal. Also hat durchaus biologische Auswirkungen. Dann fand ich auch erstaunlich, dass auch der Klimawandel sich auswirkt, also in Regionen, in denen die stärker betroffen sind von den Auswirkungen des Klimawandels, schlafen Leute auch schlechter, was natürlich auch mit Temperaturen zusammenhängt. Also würde ich
aber da müsstest du eigentlich schlechter geschlafen haben in Los Angeles.
Es war tatsächlich sehr kalt in Los Angeles.
Echt?
Also nachts ist es super kühl da gewesen, so im Mai, Juni hätte ich auch nicht gedacht.
Wirklich?
Ja.
Okay, sunny California, aber ja, okay, ja.
Genau. Ja, das waren so ein paar Sachen, die ich überraschend fand. Und dann aber auch natürlich bin ich auf interessante Gedanken gestoßen bei anderen SchriftstellerInnen. Also ich habe das dann so ein bisschen, den Schlaf ein bisschen mit dem Konzept der Schwäche in Zusammenhang gebracht in meinem Buch, weil man ja praktisch schwach wird, wenn man schläft. Also man wird bewusstlos, man ist irgendwie auf den Schutz anderer angewiesen oder zumindest darauf, dass sie einen nicht irgendwie angreifen im Schlaf. Also auf der einen Seite das, da gibt es auch so zum Beispiel die Staatstheorie im Leviathan schreibt Hobbes über den Schlaf sozusagen als Grund dafür, warum es den Staat braucht, nämlich weil selbst der stärkste Mann im Schlaf überwältigt werden kann. Und deswegen braucht es jemanden, der praktisch auf uns aufpasst.
Nie schläft.
Ja. Genau, das war so ein Gedanke. Und dann gibt's aber auf der anderen Seite eben auch sehr schöne Bilder dafür, warum der Schlaf auch ein positives Beispiel von Schwäche sein kann. Also es gibt in der griechischen Mythologie den so Heiltempel, wo man schläft, wo Asklepios, der Gott, einen heilt, während man praktisch da liegt und schläft. Also sozusagen der Schlaf als regenerative Kraft, was irgendwie ganz schön ist. Und dann gibt es einen ganz tollen Dichter, Schriftsteller, Haitham al-Werdani heißt der, schreibt so kleine Vignetten über den, das Buch heißt The Book of Sleep, und der schreibt so kleine Vignetten, sehr poetisch. Und da gibt es eins, wo er über die Schwerkraft schreibt und nämlich, dass wir den ganzen Tag uns gegen die Schwerkraft stemmen und versuchen, sie zu überwinden. Und erst, wenn wir uns hinlegen, fangen wir an, praktisch zu schweben. Also erst dann haben wir den Kampf über die Schwerkraft gewonnen. Und das fand ich auch ganz schön. Also dieses Paradox, dieses Bild. Genau.
Also eigentlich Schlaf als Urzustand und alles andere ist eigentlich sich erstreben nach mehr.
Ja, genau. Und eben der Schlaf als Bild von Schwäche, das aber eigentlich eben zur Regeneration führt und deswegen dann wieder zur Stärkung und als notwendiges Bild der Schwäche.
Theresia, bei uns gibt es für alle Gäste immer ein paar schnelle Fragen.
Ui.
Das sind so Entweder-Oder-Fragen oder ergänzenden Satz.
Okay.
Also das Ziel ist natürlich einfach so locker und spontan wie möglich sein und das, was dir im ersten Moment einfällt. Und wenn dir nichts einfällt, dann ist es auch okay.
Okay.
Wie klingt das?
Okay.
Okay, schieß mir los. Theresia, wenn du wählen müsstest, was hättest du lieber? Gute Matratze oder wohlriechendes Schlafzimmer?
Oh, schwierig. Beides. Aber ich bin so geruchsempfindlich, deswegen sage ich jetzt wohlriechendes Schlafzimmer.
Tee oder Schnaps vor dem Zu-Bett-Gehen?
Naja, Tee, weil ich ja aufgehört habe, weil ich nicht mehr trinke.
Ja. Okay. Was ist das kleinere Übel? 60 Minuten nicht einschlafen zu können oder 10-mal aufwachen in der Nacht?
60 Minuten nicht einschlafen, weil 60 Minuten nicht einschlafen ist nicht viel.
Okay.
Eine Stunde wow. ist voll okay.
Okay, also, okay.
The bar is low. Ja.
Inspirierte kreative Nacht ohne Schlaf oder Hauptsache guten Schlaf und alles weitere auf morgen vertagen?
Hauptsache guten Schlaf.
Okay. Ergänze den Satz. Das ist Urban Myth und das hilft mir überhaupt nicht zum Einschlafen.
Mm. Naja, es ist ein bisschen eine Urban Myth, dass wenn man nur genügend Hilfsmittel hat, dann wird das schon irgendwie klappen.
Weil es hilft eigentlich nichts. Auch die Erkenntnisse davon nicht.
Genau.
Schlafen bedeutet für mich?
Erholung.
Also doch wirklich einfach simpel.
Ja, ja, genau. Ja.
Theresia, siehst du das Problem Insomnie als ein Phänomen oder sogar ein Nebenprodukt, also ein logisches Nebenprodukt für die heutige ruhelose Gesellschaft?
Ja, also es gibt ja diese Studien, in denen zum Beispiel steht, dass in den letzten 10 Jahren die Schlaflosigkeit unter Arbeitnehmern um 66% gestiegen ist. Also das heißt, es gibt ganz offensichtlich einen Zusammenhang zwischen der Art, wie wir leben und der Schlaflosigkeit. Was genau es ist, ich meine, das ist natürlich ja auch immer, ist ja immer so bei gesellschaftlichen Problemen, dass es irgendwie immer eine Übersimplifizierung ist, wenn man einen Faktor dafür verantwortlich macht. Das heißt, man kann jetzt so easy, simple, kulturpessimistisch sagen, ja, das sind halt unsere Handys und die haben bestimmt einen Anteil daran. Aber ich würde jetzt mal behaupten, das ist wahrscheinlich multifaktorisch.
Wenn du Schlaf als politisches Thema dann siehst, was müsste sich ändern, damit wir alle ein bisschen besser schlafen?
Gute Frage. Also ich glaube, es würde helfen, und das ist natürlich fast utopisch, aber ich glaube, es würde helfen, wenn anerkannt würde, dass Leute unterschiedliche Schlafbedürfnisse haben und wenn es eine Möglichkeit gäbe, das auch in Arbeitsverhältnissen irgendwie möglich zu machen, dass man den Leuten ermöglicht, dass sie ihre eigenen Schlafbedürfnisse erfüllen können. Also es gibt ja Eulen und Lerchen, es gibt Leute, die haben lieber einen Nachmittagsschlaf zum Beispiel und solche Sachen. Und wenn das möglich wäre und nicht jede Abweichung von der Norm pathologisiert würde und irgendwie, wenn man nicht versuchen würde, jede Abweichung von der Norm dann mit Medikamenten unter Kontrolle zu bringen und so. Ich glaube, das würde wahrscheinlich schon helfen.
Also mehr Individualisierung und mehr auf Bedürfnisse von Einzelnen eingehen, anstatt Normen zu setzen. Also alle müssen um 8 Uhr in die Schule, an die Uni, an die Arbeit gehen und dann leisten.
Genau. Und auf der anderen Seite schreibe ich ja auch, das ist jetzt ein bisschen arg abstrakt vielleicht, aber ich schreibe ja auch über sozusagen das Verleugnen der Fürsorge in unserer Gesellschaft. Also diese Idee, dass wir alle eigenverantwortlich sind und nur für uns selbst verantwortlich und dass es sowas nicht gibt wie so Zusammenhänge der Sorge. Ich glaube, wenn man das anerkennen würde, dass man hier zum Beispiel als Beispiel gibt es ja, wenn man von Schwäche spricht, also ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in Deutschland wird man am Ende und am Anfang des Lebens die Einrichtungen, die dazu da sind, um das aufzufangen, die werden kaputt gespart. Das heißt, das müssen die Leute in der Mitte des Lebens leisten irgendwie. Und oder tut man so, als gäbe es das nicht,
diese Diskrepanz eigentlich.
Diese Diskrepanz und aber auch die Notwendigkeit, dass man sich um diese Leute kümmert, also die Notwendigkeit einer von Zusammenhängen, von Sorge. Also sozusagen anzuerkennen, dass das einfach Teil des menschlichen Lebens ist. Das könnte Einfluss auf konkrete Politik nehmen.
Mhm. Hast du dabei, also bei der Recherche fürs Buch jetzt mit verschiedenen Leuten in verschiedenen Altern gesprochen? Findest du, wir Millennials leiden eher an Schlafproblemen oder sind das eher auch ältere Leute?
Das habe ich nicht, aber das würde ich gerne mal lesen. So eine Studie, das wäre ja ganz interessant, oder? Zu sehen, ob das, also es gibt ja sowas zum Beispiel wie die Nele-Bettflucht und dann gibt es anerkanntermaßen, glaube ich, ich glaube, das ist auch von der Schlafforschung anerkannt, dass Teenager länger schlafen und dass es deswegen besonders blöd ist, die immer um 7 aus dem Bett zu jagen in die Schule.
Ich fand genau. das furchtbar. Ich bin eine Eule.
Ja, ja, war ich früher auch. Genau. Und
Und das hat sich geändert.
Ja, das hat sich geändert. Ich weiß nicht, ich glaube, es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass wenn man so Angst vorm Bett gehen hat, dann versucht man irgendwie so früh wie möglich da zu sein, damit alles...
Vielleicht auch
man genug Zeit hat, um einzuschlafen.
Genau. Ja, genau. Also ja, als Teaser oder als Spoiler schon fast, wir werden dann einen Schlafforscher, der 85 ist, dann interviewen bei unserer Staffel. Von daher kannst du gerne einschalten. Dann.
Ja, dann kann er uns sagen, ob es Altersunterschiede gibt bei der Schlafqualität.
Genau. Du widmest dein Buch an die Schlaflosen, die Schlummenden, die Schattenfamilien. Ich nehme an, du meinst damit nicht nur die Welt der Künstlerinnen, also die Eulen, sondern auch alle Menschen, die unter Insomnie leiden. Und du hast bestimmt auch viele Zuschriften jetzt bekommen nach der Publikation. Mhm. Was sind so Erfahrungsberichte, die die Leute dir davon berichten?
Ja, also es ist interessant, weil also Berichte der Schlaflosigkeit sind natürlich sehr individuell, aber eben auch auf eine Art strukturell oft ähnlich. Es gibt natürlich Gruppen, also es gibt Leute, die haben Einschlafprobleme, es gibt Leute, die wachen mitten in der Nacht auf und so. Aber bestimmte Dinge ähneln sich, also bestimmte Erfahrungen, zum Beispiel die Angst vor dem nicht einschlafen können und also dass das dann sozusagen so selbstverstärkend ist. Aber was sich eben auch ähnelt, ist, dass die Erfahrung, dass einem immer alle sagen wollen, wie man das jetzt am besten unter Kontrolle kriegt oder irgendwelche Ratschläge und so. Und da, das war das erste Mal, dass ich so gedacht habe, ah ja, das ist irgendwie ja strukturell ähnlich wie chronische Krankheiten. Also weil Menschen, die chronisch krank sind, die kriegen auch immer von allen irgendwelche Tipps und nützliche Sachen. Und irgendwie gibt es so eine Verzweiflung, dass die jetzt doch bitte endlich aufhören sollen, krank zu sein. Und deswegen ist auch Schattenfamilien ist tatsächlich ein Wort aus der Corona-Zeit für vor allem Leute, die Kinder in der Familie hatten, die immunsupprimiert waren oder aus anderen Gründen vulnerabel und die deswegen dann große Probleme hatten mit Schule und solche Sachen. Und die sich von der Politik vergessen gefühlt haben. Und es geht auch ein bisschen um die Corona-Politik, weil sich da natürlich so Dinge wie Schwäche und Krankheit und Arbeit, diese Themen alle irgendwie da eine Rolle spielen. Genau.
Wenn wir also Schlaf wieder als politisches Thema jetzt zum Abschluss nehmen, hilft das, eine Community zu haben im Sinne von, wenn wir unsere Stimmen erhöhen und zu sagen, hey, wir schlafen alle schlecht, wir müssen systematisch da was ändern?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, so generell kann es nie schaden, sich zusammenzutun, richtig? Mhm.
Vielleicht findest du das dann bei den Lesungen, ja, dass genau, dann alle Schlaflosen zu dir kommen.
Ein Club der Schlaflosen gründen.
Ja, also letztendlich jede politische Revolution hat ja gestartet mit einer Gruppe von Menschen. Also ohne mehreren Menschen wird es nicht gehen.
Ja, auch da ist natürlich das Problem, dass dadurch, dass die Logik ist, man soll es doch bitte jetzt einfach überwinden, gibt es die Idee, dass man vielleicht nicht lange zu dieser Gruppe gehört und politische Vertretung von Leuten, die eigentlich sozusagen denen eingeredet wurde, dass sie das rausschaffen können, wenn sie nur hart genug arbeiten, ist ja schwierig.
Also dann müssen wir das zuerst als Problem anerkennen und uns selber akzeptieren und dann laut werden und uns verbinden.
Genau, und dann müssen wir noch überlegen, was genau wir eigentlich fordern. Aber ja.
Mehr Zeit für Schlafen.
Ja, finde ich gut. Können uns mit anderen antikapitalistischen Gruppen zusammentun.
Ja, genau. Theresia, vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke dir.
Mehr Infos zu Theresia könnt ihr in den Shownotes lesen. Wir werden auch verlinken, wann sie zum nächsten Mal in Zürich fließt. Ich bin Montien. Bis zum nächsten Mal bei Megahertz. Besser schlafen. Macht's gut.